SWR 2 Kultur aktuell.
Mehr als 70 Mal ist das Haus Hohenzollern in den vergangenen Jahren juristisch gegen Journalisten und Historiker vorgegangen, so die Zählung der Juristin Sophie Schönberger. Der Urenkel des letzten deutschen Kaisers, Georg Friedrich Prinz von Preußen, sieht sich nicht als Anwalt des Kaisers, wie heute in der Welt zu lesen ist. Allerdings vertritt er das Haus Hohenzollern und wehrt sich eifrig gegen viele, die zum Thema forschen und publizieren. Die Klagen der Hohenzollern, so ist auch eine Webseite betitelt, die der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands heute online stellt. Passend dazu veranstaltet der Verband heute eine Podiumsdiskussion und in SWR 2 Kultur aktuell begrüße ich jetzt die Vorsitzende des Historikerverbands, Eva Schlothäuber. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Kriegreben.
Heute war in der Welt ein Interview mit Georg Friedrich Prinz von Preußen zu lesen. Da sagte er, er hoffe, man könne aus der Dokumentation des Historikerverbands erkennen, das Haus Hohenzollern sei zu keinem Zeitpunkt gegen unliebsame Berichterstattung oder gegen wissenschaftliche Forschung vorgegangen. Frau Schlothäuber, ist diese Hoffnung berechtigt, was Ihre Person angeht? Welchen Eindruck haben Sie denn vom Vorgehen des Hauses Hohenzollern?
Die Klagen der Hohenzollern ist eine Dokumentation und die soll genau diese Frage beantwortbar machen. Für Historiker, für Juristen, für eine breite Öffentlichkeit. Die sollen in der Lage sein, sozusagen die Fälle der Unterlassungsforderung nachzuvollziehen, was genau inkriminiert worden ist, was weiterverfolgt worden ist, zu einer Klage gekommen ist und was einfach auch nicht weiterverfolgt worden ist. Also dafür eine Basis zu geben, um diese Frage begründet beantworten zu können. Dafür ist die neue Website, die heute gelauncht wird, da.
Jetzt gehe ich mal davon aus, Sie konnten schon einen kleinen Blick werfen auf diese Basis und konnten Sie sich auf Basis dessen ein Urteil bilden schon?
Genau, also wir kennen ihn natürlich sehr gut und haben seit Wochen und Monaten daran gearbeitet. Es ist so, dass sozusagen falsche Tatsachen in einer Weise angegriffen werden, dass es sich oft um Petitessen handelt. Also kleine Worte manchmal, also es wurde zum Beispiel inkriminiert in unserem Fall, in dem Artikel Die Ehre der Familie in der FAZ wurde inkriminiert, dass wir geschrieben haben, die Lounge der Homepage der Hohenzollern. Tatsächlich war es aber eine Relaunch. Da ist natürlich die Frage, ob man damit einer Unterlassungsforderung, ob damit wirklich die Persönlichkeitsrechte Georg Friedrichs, Prinz von Preußen, beeinträchtigt werden oder ob das eigentlich eine Petitesse ist. Und wenn es eine ist, dann fragt man sich natürlich, warum die Unterlassungsforderung mit zum Teil hohen Ordnungssummen und Geldern, die damit verbunden sind.
Hohe Summen sind ein gutes Stichwort. Das Haus Hohenzollern hätte Anspruch auf Restitution von Gütern, die 1945 von den Sowjets enteignet wurden. Hätte den Anspruch, wenn die vormaligen Eigentümer eben nicht dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hätten, was dem Haus Hohenzollern insbesondere in Person des Kronprinzen Wilhelm häufig vorgeworfen wird. Frau Schlothäuber, meinen Sie, diese Häufung an Rechtsstreitigkeiten könnte dazu beitragen, das Geschichtsbild an dieser Stelle zu beeinflussen?
Also die Häufung der Klagen hat jetzt erstmal, glaube ich, dazu geführt, dass die Debatte sich intensiviert hat tatsächlich. Also weil natürlich, also Sie haben vollkommen recht, das ist der Kern oder einer der Kerne der ganzen großen Debatte, die jetzt seit längerem, vor allen Dingen aber seit der Sendung von Jan Böhmermann geführt, öffentlich geführt wird, seit die Gutachten eben öffentlich gemacht wurden, ist das einer der Kerne der Debatte neben den anderen Museumsstücken, die zum Privateigentum der Familie Hohenzollern gehören und deren Leihverträge auch neu ausgehandelt werden. Die Unwürdigkeitsklausel und die Frage nach der Vorschubleistung steht im Zentrum. Und ja, ich glaube schon, dass die Debatte durch das massive juristische Vorgehen, was eigentlich überhaupt keine Parallelbeispiele und Vergleichsbeispiele hat, dass die Debatte dadurch eine neue Wendung genommen hat, dass sie geformt worden ist. Und zwar auch deswegen, weil man muss sich vorstellen, also wenn solche Unterlassungsforderungen zum Beispiel an freie Journalisten oder auch an kleinere Medienhäuser gehen, ist das doch eine erhebliche Belastung. Also die Bereitschaft, die Aufgabe der Wissenschaftskommunikation zu übernehmen und darüber zu berichten, die wird doch dadurch schon erheblich erschwert.
Jetzt starten Sie heute die Dokumentationsplattform. Da gibt es ein Wiki, das ist auch gedacht als eine Quellensammlung über die juristische Auseinandersetzung. Was wollen Sie damit erreichen?
Ja, ich bin ja von Haus aus Medievistin und bin deswegen also mit der Quellenarmut eng und tief vertraut. Und ein großes Anliegen ist, diesen Prozess der Kommunikation, wie die Debatte gelaufen ist, den nachvollziehbar zu machen. Also dass man die Ereignisse jetzt seit 2019 auf der Basis der Dokumente eben nachvollziehbar macht. Das ist dann eben auch eine historische Quellensammlung der Zeitgeschichte, sowohl für die Geschichtswissenschaften als auch für die Rechtswissenschaft. Und diese Dokumentensammlung soll uns ermöglichen, diesen Selbstverständigungsprozess der Demokratie zu reflektieren und zu verstehen. Also das war eigentlich die Hauptintention, die wir am Anfang hatten. Was passiert hier eigentlich gerade? Welche Bedeutung hat das und welche Rückwirkungen kann das möglicherweise auf die Wissenschafts- und Pressefreiheit haben? Und um diese Fragen nicht nur gefühlt zu beantworten, sage ich jetzt mal, sondern auf einer sicheren Basis, deswegen haben wir das SIGI gemacht.
Also Sie wollen eine Diskussion anregen über, ich zitiere nochmal von Ihrer Webseite, Ausmaß, Intention und Einschüchterungspotenzial juristischen Vorgehens in öffentlichen Debatten. Warum ist diese Debatte so wichtig?
Bei dieser Debatte handelt es sich um einen ganz zentralen Selbstverständigungsprozess der Gesellschaft. Im Moment diskutieren wir sozusagen die moderne Demokratie, auch wie sie sich weiterentwickeln kann, die Stellung Deutschlands in Europa und in der Welt auf der Basis der Gründungszeit oder der großen Umwälzung Anfang des 20. Jahrhunderts. Also das Ende des Kaiserreiches, die Weimarer Republik, der Nationalsozialismus, das waren große Brüche. Und indem wir diese Brüche verstehen als Gesellschaft und damit einen kollektiven Erfahrungsraum für uns schaffen, ist das ein wichtiger Einigungsprozess. Und auf der Basis dieses Einigungsprozesses machen wir die Entwürfe für die Zukunft. Deswegen ist das so wichtig, zu welcher Einschätzung wir kollektiv als Gesellschaft über die Kaiserzeit, über den Nationalsozialismus kommen. Und das ist eine ganz aktuelle Debatte, die wirklich viel mit uns heute zu tun hat.
In SWR2 Kultur aktuell war das Eva Schlothäuber, Geschichtsprofessorin an der Uni Düsseldorf und Vorsitzende des Historikerverbands Deutschland. Heute Abend stellt der Verband ein Wiki online über die Klagen der Hohenzollern, eine Dokumentation der zahlreichen Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Haus Hohenzollern und Politikern, Journalisten und vor allem Historikern, die sich mit der Geschichte der Dynastie auseinandersetzen, die den letzten deutschen Kaiser gestellt hat. Vielen Dank für das Gespräch, Eva Schlothäuber.
Ja, vielen Dank Ihnen auch.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.